sollte anfangen mit einer Lesung heute Abend. So eine Stunde Zeit habe ich, oder? Genau, nicht, dass wir aus Versehen bis Mitternacht hier sitzen und jeder Magen knurrt und das Essen weg. Ist es jemals zu spät, glücklich zu sein? Ich dachte, ich lese einfach aus so verschiedenen Passagen. Vielleicht kennen einige die Geschichte von Unter dem Flammenbaum, war mein erstes Buch, das ich für Erwachsene geschrieben habe. Ich hatte angefangen mit Kinderbüchern und dann hat der Verlag irgendwie rausgekriegt, dass ich in Afrika groß geworden bin, ein ziemlich abenteuerliches Leben, was mir gar nicht so vorkam, weil ich dachte, das ist normal. Also so wie man aufgewachsen ist, denkt man immer, dass es normal ist, so einen Papa zu haben, das in Afrika, der in Afrika gearbeitet hat, ein Onkel, der in der Arktis Missionar ist, das hat jeder, so dachte ich. Und dann habe ich, ich dachte, ich kann doch unmöglich in eine, für mich eine Fremdsprache, ich bin ja Engländerin, eine Geschichte für Erwachsene schreiben. Und so habe ich meinen Papa angerufen und ich habe ihn einfach erzählen lassen und nicht als Tochter zugehört, sondern als ganz irgendjemand, der nichts mit der Geschichte zu tun hat. Und ich fand es richtig fesselnd und spannend. Und so kam die Idee für das erste Buch, einfach keine Missionsgeschichte. Meine Eltern waren keine Missionare, sie waren bekennende, ernsthafte Christen, aber in der Geschäftswelt unterwegs. Und gingen nach Nigeria, als ich klein war. Ich war 13 Monate, meine Schwester war ein Jahr älter als ich, ist immer noch ein Jahr älter als ich. Und sie zogen hin, um ruhiges Leben zu finden. Also fanden irgendeinen Fleck von Afrika, wo wirklich nichts schieflaufen könnte, dachten sie. Und meine Mutter war ursprünglich aus Deutschland, war Kriegsflüchtling aus Ostpommern, hatte diese ganze Trauma durchgemacht und ihren Vater verloren und alles verloren eigentlich. Ist mit dem Leben davon gekommen als Teenie, war nach England gezogen, war da zum Glauben gekommen in der Gemeinde, in der mein Vater als Engländer dann aufgewachsen war. Er war auch gerade vom Krieg zurückgekommen und sie heirateten und sehnten sich einfach nach ein ruhiges bürgerliches Leben. Wäre das Einfache, diese. Genau. Und sie zogen nach Afrika, für 2 Jahre war es gedacht. Und mein Papa war Finanzberater für eine britische Firma in Nordnigeria. Niemand hatte jemals von Nordnigeria gehört. Man kannte Kenia und Südafrika und die ganze Afrika-Romantik. Nordnigeria, das war die Ausläufe von der Sahara-Wüste. Es war Sand, es war mehr oder weniger Wüste. Also es war nicht so wie in den Filmen, dass Giraffen durch den Garten bei Sonnenuntergang spazieren und mampfen und das Äffchen rumspringen und Elefanten und so weiter. Gar nicht. Also wir hatten viel Müll, wir hatten viel Gestank, wir hatten viele Eidechsen und dann wilde, also Hunde, die heimatlos waren, Katzen und so weiter und ab und zu mal eine Schlange. Das war das Dramatischste, was wir hatten. Aber für uns Kinder, ist es jemals zu spät, glücklich zu sein? Es war Glück pur, dieses Leben in der Wüste. Es war Pippi Langstrumpf hoch 10. Wir hatten kein Äffchen, aber wir hatten 2 Pferde, einen Hund. Und wir sind völlig, also wirklich durch die Landschaft gerannt, Tag für Tag. Niemand hat uns richtig erzogen. Es war nicht nötig. Es war keine Medienerziehung oder wir waren einfach uns überlassen. Also meine Schwester hat mir mehr oder weniger alles beigebracht, was sie konnte, die ein Jahr älter war. Papa war sehr beschäftigt. Es war ein sehr ruhiges Leben. Eine kleine Stadt namens Bukuru, von der auch niemand gehört hatte. Und das war für uns paradiesisch. Sobald wir richtig laufen konnten, ohne viel Aufsicht im Gelände spielen durften, machten wir uns energisch auf, jeden Winkel, jeden Stein, jede Pflanze dieser trostlosen afrikanischen Landschaft, die aber für unsere Kinderaugen überwältigende Zauber entfaltete, zu erforschen. Also wir machten unser eigenes Paradies und niemand hat uns gestoppt. Wir wussten nichts von der Sesamstraße, wir hatten keine Ahnung, wer das Sandmännchen war. Donald Duck, Mickey Mouse, für uns Fremde. Das wurde uns zur Falle später, als wir im Internat landeten mit 12, 13. Wir wussten nicht, wer die Beatles sind. Wir hatten nie einen Fernseher gesehen. Und unsere Hauptspielsache war, ich glaube, jeder hatte eine Puppe
Und dann haben wir einfach so wie die Afrikaner, wir haben aus Müll Fahrzeuge gemacht. Also man lernt Kreativität, wenn man nichts hat. Die einzigen Medien, die wir hatten, waren zwei zerkratzte Schallplatten. Ihr wisst noch, was Schallplatten sind in dieser Generation. Jetzt, den Jugendlichen muss man das erklären. Das sind wie CDs halt ein bisschen größer. Viele wissen nicht mehr, was CDs sind. Für moderne Zeit. Eine Schallplatte hatte deutsche Weihnachtslieder drauf. Also lange bevor ich Deutsch konnte, konnte ich die ganzen Lieder, Stille Nacht und Leise Rieseln, O Tannenbaum. O Tannenbaum hatte einen dicken Kratzer drin. Also bis heute, da musste man den Nadel ein bisschen weiter stupsen, erinnert ihr euch? Ein Kratzer, vielleicht hatten eure Schallplatten keine Kratzer. Und bis heute, wenn ich das Lied höre, Galeria Kaufhof, bleibe immer stehen und dann kommt, oh Tannenbaum, oh, und in meinem Kopf noch gespeichert, wie grün sie, du grünst ihn. Das vergisst man nie. Die andere Schallplatte, das war eine gute Ergänzung, das waren Marschlieder von der britischen Heilsarmee. Das war Wag es wie Daniel und all die Helden, so der David und Goliath und so. Das war unser geistliches Diät als kleine Kinder. Mitten in dieser Kleinkind-Idylle. Oh, ein Telefon hatten wir, aber der war nur ein Schmuckstück. Der hat in 20 Jahren einmal geklingelt. Und auch das war aus Versehen. Es war eine dieser so kurvigen aus der viktorianischen Zeitalter. Und wir haben uns nie gefragt, was das Ding da zu suchen hat. Es war gehört einfach zu. Ich habe meinen Papas Dias neulich ausgeräumt und ich fand ein Bild, wo dieses Telefon drauf war und musste dann schmunzeln. Mitten in dieser Kleinkind-Idylle der ersten zwei Afrika-Jahre platzte die Nachricht, dass aus unserem Zweierpack bald ein Dreierpack werden sollte. Ein Geschwisterkind von jetzt auf nachher in unsere Spielwelt unterzubringen, war für Tanja und mich unvorstellbar. Wir begrüßten die Aussicht mit einem Naserümpfen und sehr gemischten Gefühlen, beschlossen aber, dass wir einen kleinen Bruder durchaus verkraften könnten. Einen mit einem hellblonden Lockenkopf und strahlenden blauen Augen wie unsere Mutter. Wir beide zu unserem ewigen Bedauern hatten glatte, braune Haare und waren dunkeläugig wie unser Papa. Wir waren fest überzeugt, es wird ein blonder Junge. Absolut keine Frage. Es war der 17., es muss schief gehen, gell? Es war der 17. April 1962, es wurde ein Mädchen. Andrea Denise mit dunklen Haaren und braunen Rehaugen, ganz der Papa. Als Rache dafür, dass Andrea nicht der gewünschte Junge war, nannten wir sie am Anfang Petra. Ist die was? Sie hat es irgendwie überlebt. Heute, im Moment, ist sie bei afrikanischen Waisenkindern in Tansania. Sie hat heute ein paar Bilder geschickt von einer Schule, die sie als Gemeinde unterstützen. Ihr Mann ist Pastor und die sind in einen Brennpunktstadt in Nordengland gezogen mit ihren Kindern. Und haben da aus diesen kaputten kleinen Pfingstgemeinde haben sie eine blühende Gemeinde gemacht, lauter sehr, sehr bedürftige Menschen haben sie gesammelt. Das war schon immer ihr bisschen ihre Stärke. Und fast niemand kommt zu ihrer Gemeinde, ohne irgendeine kriminelle Vergangenheit zu haben. Das ist eine ganz bunte Truppe, aber die lieben Jesus und die haben wirklich was Tolles draus gemacht, unterstützen dann diese Leute in Tansania. Das ist die Andrea. Die Tanja wusste schon mit 5 Jahren, dass sie Ärztin werden will, ist sie auch geworden. Sie ging nie ohne eine Plastiktüte spazieren, in der sie Kadaverreste gesammelt hat. Wir dachten, alle Kinder machen das so, also nicht von Menschen, obwohl sie manchmal auch rumlagen. Von Eidechsen, ausgetrocknete Käferhüllen, alte Knochen, Schlangenhäute. Und diese kostbaren Stücke wurden dann abgemalt, gezeichnet, in Watte eingepackt und in eine Schatzkiste gelegt. Könnt ihr euch vorstellen? So Hautreste, wahrscheinlich als Ausgleich dafür habe ich Seife gesammelt. Am Anfang, wenn ich als Kind hier reingekommen wäre, hätte ich gleich die Ruth gefragt, du, kann ich die Seife mitnehmen von der Toilette? Da gibt es sogar eine Kerze in der Toilette bei euch. Nicht so schön. Genau. Und Stoffreste und Pfeifenputzer. Wer kennt noch Pfeifenputzer? Einige. Viele. Wir haben Puppen draus gemacht. Ganze Familien, ganze Sippen davon. Und die dann mit Stoffreste angekleidet. Und unsere Mutter hat unsere Kleider selber genäht und dann gab es immer Reste. Und so hatten wir Sammlungen von alten Knochen, wir hatten Seifen, Stoffreste, Kollektionen, wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken, wir hatten ein Krankenhaus für Fliegen, ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen, eine Eidechsenschule, ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasiewelt uferte ins Grenzenlose aus. Es gab immer irgendwelche halbtote Insekten, die rumlagen, weil es ist ein Wunder, dass man damals Afrika überlebt hat. Bevor das gefährlichste Tier in Afrika war nicht der Bison oder der Löwe oder so, es war die Mücke. Also mehr Leute sind an Malaria gestorben. Und so war das wirklich. Du musstest deine Tabletten nehmen alle 2 Wochen. Und bevor wir ins Bett gegangen sind, der Houseboy, haben wir den genannt, ist rumgegangen und hat die Schlafzimmer mit Gift gesprüht. Also das Zeug ist verboten inzwischen. Und dann die Moskitonetz runtergelassen. Und dann durften wir 5 Minuten lang nicht reingehen. Aber nicht nur Mücken sind gestorben, sondern alles andere, was drin war. Also halbtote Fliegen rangen in ihren Qualen auf den Boden. Und Tania, immer die Ärztin, hat sie immer eingesammelt, in kleine Streichholzschächtelchen gelegt, auf Watte. Und dann haben wir sie gepflegt, im Krankenhaus gespielt. Unsere Mutter war mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Sie kam aus Ostpommern, sie war von einer Domäne, da hatten die Familie alles verloren. Und sie hat ihr Bauernhofleben, ihr Landleben da wieder aufgebaut. Sie ist die einzige Frau, die ich kenne, die 2-mal einkaufen gegangen ist und mit einem Pferd nach Hause kam. Und das waren Pferde, die niemand anders wollte. Sie war Spezialist in allem, was niemand anders wollte. Hat es immer mit nach Hause gebracht. Und das eine Pferd, es war so, ich hatte meine Bildershow, aber da müsst ihr das Buch einfach mitnehmen, da sind die Bilder drin. Der war ganz dünn, er hatte O-Beine, das darf ein Pferd nicht haben. Und abgemagert, seine Ohren voll mit Zecken. Und das Essen ist erst nachher, gell? Und das musste man, und seine Hufen waren nie gepflegt worden. Also wer sich mit Pferden auskennt, das ist einfach, da ist das Pferd dann in jungen Jahren schon geschädigt. Und sie hat dieses Ding, der Sattel hat mehr gekostet als das Pferd. Also auf dem Markt, der Händler hat gesagt, das Ding will ich loswerden. Also den Sattel kriegst du für 12 Pfund und das Pferd gratis dazu. Und so kam sie zurück mit Sattel und Pferd. Und stellte sich heraus, dass dieses Pferd war ein Designerpferd, das war ein reinrassiges arabisches Rennpferd, so ein bisschen geschädigt durch die Beine. Und sie hat ihn dann gepflegt und aufgebaut, Milch und Brot. Und er war so dankbar, dieses Pferd. Er hat immer so einen kleinen Tanz gemacht. Jedes Mal, wenn er meine Mutter gesehen hat, hat er so gemacht. Und so hat sie ihn Tango genannt. Und Tango war unser bester Freund durch unsere Kindheit hindurch. Wir konnten reiten, bevor wir laufen konnten. Das war unsere Mutter ganz arg wichtig. Später hat sie noch ein Pferd mit nach Hause gebracht und das war ihre große Freude, mit uns reiten zu gehen. Dann hatten wir haben unseren Eltern nicht dafür verzeihen können, dass sie keinen Jungen auf die Welt gebracht hatten. Und sie haben uns versichert, 3 reichen, es gibt keine Kinder mehr, ihr seid genug. Und so haben sie als Ersatz dafür einen Hund angeschafft. Und alle hatten einen Hund dort, weil da wurde viel eingebrochen. Deshalb war es so sowieso wahrscheinlich der Planung. Dana war ursprünglich als Wachhund gedacht gewesen, da die Häuser der Europäer ein beliebtes Ausflugsziel einheimischer Einbrecher waren. Nachdem aber das gutmütige Tier 2-mal einen Einbruch selig durchschlafen hatte, wurde diese Erwartung an den Nagel gehängt und dafür war sein Eifer nicht zu übertreffen, wenn es darum ging, Eidechsen zu jagen. Also in 16 Jahren hat er nie eins gefangen. Und es blieb meinen beiden Schwestern ein Rätsel. Ich war die offizielle Hundeflüsterin, weil wir brauchten Dana. Unsere Eltern waren wahnsinnig streng in Sachen Essen. Es war die Generation, ein gut geratenes Kind ist ein Kind, das alles aufisst auf seinem Teller. Ich stehe nach wie vor dazu, nur bei meinen hat es nicht geklappt, aber bei der Strenge meiner Mutter hat das fast geklappt. Es kommt immer darauf an, was auf dem Teller liegt natürlich. Und in Afrika gab es manchmal Kohlrabi, das mehr aus diesen Strähnen bestand, also nicht dieses knackige schwäbische Kohlrabi. Ich habe Kohlrabi erst hier lieben gelernt, in Afrika nicht. Es waren immer so drahtig und strähnig und eklig. Und Leber und dann das Fleisch, wenn man es vorher gesehen hat, hat man keinen Appetit gehabt. Da waren so Schichten von Fliegen, Eier vom Markt. Und der Esstisch war eigentlich hundefreie Zone, aber aus Verzweiflung brachten wir es mit vielen Tricks fertig, Dana immer wieder heimlich unter den Tisch zu schmuggeln, wo er trainiert wurde, sich mucksmäuschenstill zu verhalten, seine Schnauze abwechselnd auf ein Knie nach dem anderen zu legen. Er musste gucken, dass er die richtigen kriegt. Und alles zu verschlingen, was wir ihm da reichten. Wir dachten, das ist gute Gabeneinteilung. Es gibt die Gabe haben, nicht zu essen, und die Gabe haben, alles zu essen. Und Dana hatte die Gabe, alles zu essen. Der hat Plastikflaschen gegessen, der hat Muffinhüllen gegessen, der hat Papier gegessen. Es ist ein Wunder, dass der 16 Jahre alt wurde. Und so hat er alles gegessen. Tanja entschied immer, was wir zu mögen hatten und was nicht. Eines Tages weigerte sie sich, ihr Marmeladenbrot zu essen, und Andrea und ich weigerten uns auch. Man muss selber drauf kommen, dass man eigentlich selber entscheiden kann, was man mag und was nicht. Tanja war die Chefin. Wir waren gewiss keine peniblen Feinschmecker, aber Tanja war fest überzeugt, Leber und faserige Kohlrabi, das geht einfach zu weit. Das ist grausam. Eines Tages sagte es ihr, unsere Mutter hatte wieder ihre kleine Gardinenpredigt, wie schlimm das ist, wenn Kinder ihre Brotkrüsten auf dem Teller lassen und alles andere. Und ich hat ein schlechtes Gewissen. Ist es nicht sowas wie Lügen, wenn wir so tun, als ob wir alles essen, aber das nicht wirklich tun, fragte ich Tanja einmal. Tanja war eindeutig bis heute eigentlich die heiligste und bravste von uns dreien. Folglich war sie für alle ethischen und theologischen Fragen zuständig mit ihren 7 Jahren. Aber wir lassen doch keine Überreste auf dem Teller, sagte sie ganz unschuldig. Der Hund kriegt sie. Und faserige Kohlrabi ist einfach grausam. Das ist eine Tatsache. Irgendwann haben wir gebeichtet, Luft geholt und gebeichtet. Den Hund brachten wir mit. Also wer Hunde hat, die können so reumütig gucken, gell? Also so mit diesen unschuldigen großen Augen. Und der Hund, der konnte das wirklich gut. Und wir alle so mit den großen Augen und haben gebeichtet, was wir da angestellt haben. Meine Mutter hat laut gelacht, nie wieder beklagte sie sich über Kinder, die Reste auf ihrem Teller ließen. Aber Kohlrabi wurde weiterhin serviert. So war es. Wir gingen in die Schule. Eine Mitarbeiterin von meinem Papa hatte selber keine Kinder. Und ihr Mann war Ingenieur in der Firma und sie hat ihr Haus umgebaut, einen Wand ausgeschlagen und gesagt, alle Kinder aus der Gegend dürfen kommen, sie unterrichtet sie. Das darf man gar nicht vorlesen mit der hochprofessionellen deutschen Pädagogik. Da kriegt man den Horror. Sie hatte 40 Kinder in einem Klassenzimmer, das war ihr Wohnzimmer gewesen. Die jüngsten waren 2, also gerade aus den Windeln. Die ältesten waren 14 und machten gerade Vorbereitung auf die mittlere Reife. Das war Mrs. Prescott. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Das bleibt ein Rätsel bis heute, aber all ihre Schützlinge sind alle was geworden. Also das ist unglaublich. Sie ist von einem Tisch zum nächsten gegangen, anfingen mit den Kleinen, mit Wachsmalstiften und so weiter durch die Tische hindurch und dann wieder zurück, ein bisschen geguckt und dann, eigentlich ist es ganz modern geworden, oder? So, Sibylle, so. Bisschen von Tisch zu Tisch, nicht frontal und nur 2-Jährige zusammen mit 14-Jährigen. Ich glaube, das würden wir nicht mal hinkriegen, oder? Nee, nicht so richtig. Genau, und es war in der Schule, dass diese Glück, diese Idylle dann zu Ende kam. Von wegen Ruhe zu suchen, mitten in der Wüste, in den Ausläufen von der Sahara-Wüste. Gerade in unserer Stadt brach der blutigste Bürgerkrieg aus, den Afrika jemals gekannt hat. Nicht ganz unerwartet, Nigeria hatte sich von der Kolonialherrschaft der Briten befreit. 1960 waren große Feierlichkeiten, das war, ich glaube, wir gingen in dem Jahr sogar hin. Viele Briten waren noch da, haben geholfen mit Infrastruktur, Firmen, Aufbau der Gesellschaft und so weiter, um einen ruhigen Übergang zu sichern. Das war der Gedanke dabei. Nur wenn eine Besatzungsmacht sich rauszieht aus einem Land, das geschieht fast immer. Also auch in Osteuropa war es so, die alten Feindschaften kommen wieder hoch, die unterdrückt waren in dieser Zeit. Was wir wussten, also meine Schwesters großes Vorbild bis heute als Ärztin, die Tanja, war eine Missionarin. Sie hieß Dr. Helen Rosevier. Also ihre Bücher sind gerade bei CLV Verlag wieder neu rausgekommen auf Deutsch. Sie hat ein berühmtes Buch geschrieben, I asked for a mountain, he gave me a valley. Ich bat um einen Berg, er führte mich in ein Tal hinein. Das war ihre Lebensgeschichte. Sie war in Cambridge University, hatte sie studiert, als Frauen noch nicht da richtig Platz hatten in so einer Elitenuniversität. Sie wurde Ärztin und ging ins Kongo als Missionarin. Blieb Single ihr Leben lang und hat da unter den Einheimischen gewirkt. Und im Kongo war genau das Gleiche passiert. Das Land war unabhängig geworden und dann zwei Stämme krachten aufeinander. Uralte Feindschaften, die Briten mitten in den Fronten. Da gibt es berühmte Geschichten, wirklich Gräueltaten. Ein ganzes Kloster von Nonnen wurde der Erdboden gleichgemacht und die Nonnen brutal geschlachtet. Dr. Helen wurde gefangen genommen. Ihre Geschichte kursierte damals schon 5 Monate lang, gefoltert in der Gefangenschaft von einem dieser beiden Stämme. Eines Tages kommen die auf sie zu und sagen, und dein Ende wird sein wie die anderen, aber noch schlimmer, du dienst diesem Jesus. Er wurde gekreuzigt, wir werden dich auch kreuzigen. Das war ihre Geschichte. Sie kam raus als eine der einzigen aus ihrer ganzen Missionsgesellschaft, weil einheimische Männer sich dazwischen geworfen haben und gesagt haben, diese Frau ist eine gute Frau, die hat uns das Leben gerettet, die hat uns Medikamente gegeben, Impfungen gegeben, alles möglich, unseren Kindern das Leben, das dürft ihr nicht machen. Und wie durch ein Wunder, nach diesen 5 Monaten kam sie raus. Ihre Geschichte war in allen Munde in 1966, als genau das Gleiche bei uns anfing. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen gefährlicher dargestellt, wenn ich die Dokumenten gehabt hätte, die ich bei meinem Papa nach seinem Tod, habe ich seine Schubladen ausgeräumt und ein paar alte Hefte gefunden, wo es um diese Zeit ging, was für eine grausame Zeit es war. Uns wurde nicht alles gesagt, klar, wir waren Kinder. Und mein Papa, viele Engländer waren vorsorglich, hatte das Land verlassen, weil sie wussten, was in der Kongo passiert war. Mein Papa hat entschieden, nicht zu gehen, weil er 180 Mitarbeiter hatte, die zum falschen Stamm gehörten. Der Stamm, der jetzt als Sündenbock für alles herhalten sollte. Das waren die Ibos. Davon gibt es auch viele bei uns in Deutschland. Die waren intelligent, die waren gebildet. Viele hatten in London, in Washington, in den Staaten studiert. Die waren christlich geprägt. Die waren von katholischen Missionaren evangelisiert worden, hatten gute, solide Werte, waren fleißig, bist du mit die Schwaben, denke ich, immer sehr fleißig, alles, was sie gemacht haben, ist gelungen. Und natürlich hat das viel Neid erweckt bei den muslimischen Stämmen im Norden, Birim und Hausa, die jetzt Boko Haram sind, also die Geschichte ist nicht zu Ende. Damals fing es schon an. Und so war es diese Boko Haram, die Fulanis, die Hausa-Leute gegen diese Ibos wollten dann sie loswerden. Die haben die guten Stellen gehabt, die schönen Häuser gehabt, weil sie hart gearbeitet haben. Die gute Bildung. Und weil es eine Firma war, die Strom erzeugt hat, natürlich 180 davon, das waren Ibos. Mein Vater waren feine Leute, Christen unter ihnen. Viele waren schon geflüchtet, aber nicht alle. Und so kam jener Tag, wo das Glück vorbei war. Es war zu spät, glücklich zu sein, als die arbeitsame, friedliche Stimmung nach der ersten Pause in der Schule plötzlich durch wilde Schreie unterbrochen wurden. Eine Gruppe Männer mit Knüppeln und Messern stürmte johlend aufs Gelände mit einem Gefangenen im Schlepptau. Mrs. Prescott, die Lehrerin, rief mit scharfem Ton, Kinder, schaut in die andere Richtung. Natürlich schauten wir nicht in die andere Richtung. Welches Kind macht das in so einer Situation? Wir blickten wie versteinert aus dem Fenster. Brüllend vor Panik versuchte das Opfer, sich strampelnd aus den Händen seiner Geiselnehmer zu befreien. Und dann wurde er hingerichtet vor unseren Augen mit einem Machete-Schlag auf dem Kopf. Und dann lag er unter unserem Schaukel auf unserem Spielplatz. Den Tag davor hatten wir Matheaufgaben gemacht. am Tag danach brach die ganze Gesellschaft zusammen. Er lag still in einer Blutlache unter einem Schaukel. »Weiterarbeiten, weiterarbeiten«, befahl Mrs. Prescott. Sie war bleich und zitterte. Die blutrünstige Bande stand schon vor der Glastür, die den Schulsaal vom Außengelände trennte, drängte herein. Mrs. Prescotts Koch war ein Ibo. Er war das eigentliche Objekt der Suche. Das andere Opfer hatten die Männer eher zufällig auf dem Weg mitgenommen. Wie schnell Sicherheit vorbei sein kann. Also als Corona losging, wurde ich ein bisschen dran erinnert, wie schnell. Alles, was uns Sicherheit, Frieden, finanzielle Absicherung gibt, alles auf einmal in Fluss oder nicht sicher. Und das war natürlich eine ganz andere Liga. Nicht hier. Die zierliche Mrs. Prescott baute sich vor der Gruppe auf. Das will ich nie vergessen. Sie war ganz klein und hatte eine makellose Haarpracht von weißen Haaren. Wir wussten nie, wie sie das hingekriegt hat, mitten im schwitzigen Afrika. Sie sah wie eine feinste englische Lady aus, so wie die Queen, so zementierte Haarpracht. Und wie sie da und mit den Händen gegen diese riesigen Männer, raus mit euch, raus mit euch. Sie war schon sehr mutig, weil niemand wusste, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ein Schauder lief mir den Rücken hinunter, ich fror am ganzen Körper. Es wurde uns schwarz vor den Augen. Ich schaute, blickte zurück nach Tania. Sie schaute mir also ganz streng und bleib jetzt ruhig. Am Ende des Tages waren wir auf der Flucht. Wir wussten nicht, stehen wir auch auf der Liste. Mein Vater war ein prominenter Geschäftsmann und war bekannt als einer, der sich um Ibos gekümmert hatte. Und die Gerüchteküche brodelte von Geschichten, unfassbare Gräueltaten. In diesen Dokumenten, diesen Heften habe ich sogar Bilder davon gesehen. Es wurde mir schlecht, als ich erkannte, in welche Gefahr wir wirklich waren. Wir durften unsere Lieblingsspielsache samt unserem Hund schnell zusammenpacken. Das Haus in Eile verließen wir. In ein Firmengästehaus zogen wir, das nun von Polizisten bzw. von einem sehr unberechenbaren Polizisten bewacht wurde. In so einer Situation, die weiß nicht mal, ob die Soldaten Polizisten, welche Seite sie sind. Eine Sache, wo mein Vater wirklich bis zu seinem Lebensende immer geheult hat, er hat eine Gruppe von Mitarbeitern und ihren Familien, wo sollen wir hin, Mr. Sperry, wo sollen wir hin? Er hat gesagt, dass da fährt ein letzter Zug vom Bahnhof weg in Joss, das war eine nahegelegene Stadt. Jetzt geht dahin, es heißt, alle Ibos, die noch in der Gegend sind, kriegen den Zug, der fährt nach Osten in dem Gebiet, wo sie in Sicherheit waren. Und dann seid ihr in Sicherheit. Und so hatte sie alle geholt mit ein paar kleinen Lastwagen, mit ihren Familien, mit den ein paar Sachen, die sie mitnehmen konnten. Und sie warteten auf dem Bahnhof unter Polizeischutz. Und dann kamen die Mörderbanden und die Polizei stand da und hat zugeschaut und einige sogar mitgemacht. Das ist der Zusammensturz einer Gesellschaft. Also ohne das Wissen hatte sie, okay, sie wären sowieso gestorben, wenn sie nicht rausgekommen wären. Und ich durfte seine Tagebücher dann einfach übernehmen, wie er selber die Geschichten erzählt, wie an einem Tag mit Missionaren zusammen, einfach mit ihrem Kombi-Autos, diese Ibos raus und einige waren schwer verletzt, ein Stab im Auto sie rausgeholt haben, durch die Schranken, wenn ein Brite vorne saß im Auto, dann haben sie die durchgewunken, noch. Und am Ende des Tages hat er gesagt, wenn mein Vater nach der prägendsten Erfahrung als Finanzberater in Afrika gefragt wird, antwortet er, als ich das Blut meiner Mitarbeiter aus meinem Auto waschen musste. Als er nach Hause kam, einen ganz langen Tag hin und her gefahren, so viele rauszukriegen, wie man konnte. Und dann in jener Nacht, da kann ich mich ganz gut dran erinnern, die Schreie aus der Stadt. Und wir saßen da, dieser eine Polizist zwischen uns und den Mörderbanden draußen. Aber dann geschah Folgendes. Also die Idylle wirklich vorbei, innerhalb von einem Tag. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Ich kenne sie im Bekanntenkreis viel. Einem Tag lebst du ganz normal, Handwerker sind da, kochst Kartoffeln, machst die Wäsche, beaufsichtigst die Hausaufgaben von den Kindern und dann geschieht etwas. Irgendwo ein Autounfall oder ein Frühgeburt oder was auch immer, oder eine Freundin ist auf einmal auf Intensivstation und auf einmal lebst du in einem anderen Planeten. Also das Leben ist nicht mehr normal. Und du denkst, was, gestern habe ich Wäsche gemacht und jetzt liegt meine Freundin auf Intensiv oder mein Vater oder was auch immer das ist, wie schnell es mit dem Glück vorbei sein kann, wie zerbrechlich es ist. Aber diesen Abend werde ich nie vergessen. Wir saßen da mit dem Hund in diesem vorübergehenden Schutz, der eigentlich kein Schutz war. Und mein Papa holt seine Bibel raus. Und er sagt zu Tanja, du bist an der Reihe. Okay, sagt meine Schwester, passt gut auf. Sie fing an und blätterte in ihrer Bibel. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Diese Worte aus dem Psalm 91 hatten wir in den Tagen davor oft gelesen. Tanja konnte sie schon auswendig. Lass uns beten, sagte Daddy. Was betet man in solchen Stunden? Wir knieten uns instinktiv auf den Boden und unsere Eltern gaben alle Menschen, die wir lieb hatten, vor allem die, die ihres Lebens in diesen Stunden nicht mehr sicher waren, in die Hände des Herrn. Wir beteten für unseren Pastor, für alle, die sich auf die Flucht befanden, für Frauen und Kinder im Ibo-Land, die vor Sorge um ihre Männer fast wahnsinnig wurden. Für die Verwandten in England, die sicherlich von den Unruhen erfahren hatten, sich auch Sorgen machten. Und am Schluss das Vater Unser. Ist es nicht tröstlich, manchmal das Vater Unser zu beten, wenn du nichts anderes zu beten hast? Diese Worte aus der Bibel, die wir so gut kennen, wenn wir selber keine finden, vor lauter Trauer und Aufgewühltheit. Und dann sangen wir das im englischsprachigen Welt bekannteste, beliebteste aller Choräle. It is well with my soul. Mir ist wohl in dem Herrn. Meine Mutters Lieblingslied. Meine Tochter Jessica, als sie heiratete, hat gesagt, das Lied will ich bei meiner Hochzeit haben. Nun lebe ich für Christus, in Christus allein. Sein Wort ist mein leuchtender Stern. In ihm habe ich Fried, Erlösung von Pein. Meine Seele lob singe dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Vielleicht ist es doch nicht zu spät, glücklich zu sein, wenn man diese Texte anschaut. Und wer die Geschichte hinter dem Lied kennt, dieser Mann hatte gerade sein ganzes Leben verloren. 4 Töchter in einem Schiffsunglück untergegangen. Und dann schreibt er unglaubliche Worte. Wir versuchten zu schlafen. Die Nacht haben wir nicht sehr viel geschlafen. Man hörte die Schreie manchmal ganz nahe kommen. Die Stiefel von den Verfolgern, die ihnen hinterher jagten, den Ibos. Die Ibos hatten das Unglück, ein bisschen anders zu sehen, wie auszusehen, wie andere Afrikaner, gell? Also die, für uns manchmal genauso, für sie sehen wir alle gleich aus. Für uns auch sehen sie alle gleich aus. Außer wenn man da gelebt hat, sieht man, die Stämme sind sehr unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Markierungen am Gesicht manchmal. Die Ibos waren auch äußerlich, optisch anders. Die waren klein, ein bisschen stockig und viereckig. Das meine ich nicht negativ. Und die hatten hellere Haut. Die waren ein bisschen arabisch. Und man sah einem Ibo an, dass er ein Ibo war. Und das wurde zu ihrem Verhängnis natürlich, weil es dann ganz klar war. Der Alltag ging wieder weiter. Nach 3 Tagen war es vorbei. Also mein Papa ging zur Bank, um Geld zu holen für die Gehälter. Und da saß ein Mann hinter der Theke in Anzug und Krawatte, wo mein Papa gesehen hatte, wie er einen Mann umbringt. 3 Tage davor. Also mordern, umbringen und dann zurück zur Arbeit. So ist der Mensch. Es ist böse, als ob nichts gewesen wäre. Mein Papa hatte seinen Angestellten gesagt, ich passe auf eure Ersparnisse. Er hatte ihnen geholfen, Geld zu sparen für ihre Kinder, für die Ausbildung ihrer Kinder, für ihre Häuser, sie ein bisschen ihr Lebensstandard zu erhöhen, viele von ihnen. Und er hat gesagt, wenn alles vorbei ist, kommt zurück. Ich habe euer Geld sicher und ihr bekommt es. Entweder ist es vorbei und wir können normal weiterleben. Er wusste, wenn nach 5 Jahren jemand nicht zurückgekommen war, um sein Geld zu holen, dass der das nicht überlebt hatte. Und deshalb im Laufe der Jahre konnte er erkennen, wer das überlebt hatte oder nicht. Wir lebten in Kriegszeit. Also die Geschäfte hatten nichts. In Südnigeria herrschte Krieg 3 Jahre lang. nicht mehr in unserem Gebiet. Es war unten, die Igbos haben versucht, sich unabhängig zu machen, aber es ist ihnen nicht gelungen. Also es war Igbos gegen den Rest von Nigeria. Und wir mussten dann in Verzicht leben. Was wirklich schmerzlich fehlte, waren Süßigkeiten. Selbst meine noch so erfinderischen Mutter gingen nach und nach die Ideen aus, wie sie die chronischen Leckemäulchen ihrer Töchter, die jetzt auf einen ihrer wichtigsten Genüsse verzichten mussten, in den Griff bekommen konnte. Also man konnte noch Sachen vom Markt kaufen, aber aus dem Westen kam nichts mehr rein, 3 Jahre lang. Ein originelles Abendritual wurde entwickelt. Auf 3 Plastikbeche wurde ein Esslöffel Schokopulver verteilt und jeweils mit Milch und etwas Zucker zu einem Brei vermischt. Zuckerkakao gab es zwar nur in Rationen, aber es gab sie, weil sie vor Ort hergestellt wurden. Sobald das Kommando gegeben wurde, durften wir sehr langsam und genüsslich den klebrigen Brei auslöffeln. Nicht sofort schlucken, befahl Mutter. So lange wie möglich auf der Zunge lassen, Mädels. Und dann einfach runterrutschen lassen. Man kann aus jeder Not eine Tugend machen. Die andere Quelle für etwas Süßes stellte sich bald als wenig ergiebig heraus. Nachmittags herrschte immer Ruhe in der Küche, weil Francis, der Koch, nach Mittagessen und Abend und Abwasch 2 Stunden frei hatte. Und da hat meine Mutter manchmal Kuchen gebacken, wenn Gäste kommen sollten. 3 Gestalten hockten in der Tür, diskutierten im Flüsterton, aber mit Inbrunst, wer was danach auslecken durfte. Dieser Streit war jedes Mal komplett überflüssig, da unsere Mutter gerade beim Kuchenbacken ihre gemeinsten Züge zeigte. Die Schüssel wurden so sauber ausgekratzt, als wären sie bereits gespült worden. Am Holzlöffel klebten nur winzige Teigreste. Mann, ist die gemein. Die weiß ganz genau, dass wir hier warten. Ein bisschen könnte sie doch absichtlich übrig lassen. Komischerweise war es die ansonsten so gutmütige Tania, die über diese mütterliche Knausrigkeit am meisten verärgert war. Dennoch stürzten wir uns auf die Objekte unserer Begierde, als ob unser Leben davon abhinge. Also, Nicola, wenn ich alt bin und Kinder habe, werde ich extra mehr Teig machen und die Hälfte noch in der Schüssel lassen, kommentierte Tania, während sie die mikroskopischen Reste am Holzlöffel ableckte und ihn anschließend mit einem sehnsüchtigen, aber verachtenden Blick anstarrte. Ich lese das vor. Ich war bei ihr vor ein paar Wochen und sie hat eine Enkeltochter, Hannah. Und mit Hannah zusammen hat sie Kuchen gebacken. Ich habe natürlich mit Interesse zugeschaut. Tatsächlich hat sie fast 1/3 vom Teig in der Schüssel gelassen. Und die kleine Hannah nimmt einen Dessertlöffel. Ich dachte an die vergangene Kindheitstraumas, die nie vorbeigehen. Genau, ich wollte noch ein Lied singen, aber bevor wir das machen, nach und nach, wir hatten früh im Leben erkannt, dass Glück nicht in dieser Welt zu finden ist. Dass es so schnell vorbei sein kann und manchmal ist es nicht schlecht, das in jungen Jahren zu lernen. Also ich finde, unsere 80 Jahre Sicherheit, Glück und Wohlstand in diesem Land haben uns nicht nur gut getan, ich sage das sehr behutsam. Man nimmt es so für selbstverständlich. Und der Vorteil von so einer Erfahrung, schlimm wie es war, war das Wissen in jungen Jahren schon, wie schnell das aus sein kann. Und alle 3 eigentlich, wir haben uns wirklich auf die Suche nach einer anderen Quelle von Sicherheit gemacht, in jungen Jahren schon. Manchmal braucht es eine Krise, manchmal braucht es Erfahrungen, die uns zeigen, wie zerbrechlich das Glück in dieser Welt ist. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Mutter. Nimm irgendwas aus dem Garten in deine Hand. Ich habe sie gefragt, woher weiß ich, dass es Gott gibt? Und sie hat, sie war so ein Gartenfan, Blumenfan. Sie hat gesagt, nimm irgendwas. Bougainvillea, wir hatten wunderschöne Blumen in Afrika. Eine der Bougainvilleenblüten zum Beispiel. Du schaust sie an und du stellst dir vor, du hast sowas noch nie in deinem Leben gesehen. So eine Rose oder ein Regenbogen oder irgendwas aus der Natur. Ein schlauer Mensch, der bei Sinnen ist, fragt sich natürlich, wer sowas machen kann. Wer kriegt so eine Blume hin? Wer kriegt einen Baum hin? Das frage ich meine Schüler manchmal. Habt ihr euch jemals gefragt, wer macht sowas? Das kriegt kein Mensch hin. Das kann kein Mensch nachahmen. Und dann fängst du an zu denken. Wer hat das gemacht? So ein Künstler hinterlässt ein Portfolio, hinterlässt ein Autogramm. Also er verschwindet nicht, schafft was Schönes und dann verschwindet er. Wo ist das Autogramm? Wo ist das Portfolio? Ja, der hat ein Autogramm hinterlassen, der hat ein Buch geschrieben. Der hat sich vorgestellt, sogar. Dass das alles durch Zufall entstanden ist, ach, wie viele behaupten, hielt meine Mutter für einen Witz, eine Beleidigung gegenüber dem gesunden Menschenverstand. Irgendeine schillernde Persönlichkeit müsse doch hinter all den Wunden der Schöpfung verbergen. Du schaust ein Kunstwerk an und ganz klar, du willst etwas über den Künstler wissen. Da fängst an, da musst du rauskriegen, welcher Künstler das ist. Ich habe mir die Möglichkeiten alle angeschaut. Der dicke, fette Buddha, der auf dem Kamin von irgendeinem Mitarbeiter von meinem Papa saß. Nee, der kann keine Ente schaffen oder Marienkäfer. Das passt nicht. Der Allah kannten wir. Der war der vorherrschende Gott. Der war aber ein bisschen gemein zu den Frauen. Und generell, grausam, haben wir auch mitgekriegt. Und so haben wir einfach ganz logisch all die Götter angeschaut. Da waren genug zur Auswahl in Afrika. Und wir landeten bei der Bibel. Die anderen Götter hatten wir zudem nicht viel zu bieten. Der dicke kleine Buddha mit dem faltigen Bauch, der sah zwar süß aus. Der beim Kollegen am Kamin saß, der konnte unmöglich die Welt geschaffen haben, dachte ich. Auch nicht die grässlichen Fratzen und Masken, die manche Stämme im Dorf anbeteten und wie die Totenköpfe aussahen. Die Welt schaffen, nee. Auch nicht der willkürlich und grausam handelnde Allah, der ganze Stämme versklavte Frauen nicht mochte irgendwie. Allah konnte keine Schneeflocke machen. Aber die durchbohrten Hände eines Jesus Christus, die gleichen Hände, die Wasser zu Wein verwandeln, Brot für die Menschenmengen vermehren, immer Gutes tut, kreiert und nicht zerstört, Blinde, Kranke heilen, Trauernde trösten, dass diese Hände auch diejenigen waren, die eine Sonnenblume machen, einen Regenbogen über den Himmel spannen oder eine Ente zum Watscheln bringen konnte, stand für mich bald außer Frage. Wenn ich selber einen Gott erfinden dürfte, würde ich genauso einen erfinden, beschloss ich. Einen, vor dem ich in staunender Ehrfurcht niederfallen, auf dessen Schoß ich aber auch klettern konnte, wie damals die Kinder, die ihn so lieb hatten. Und so fing die Suche an nach einem anderen Glück, etwas, was dieses Leben sinnvoll macht. Ich sing ein Lied dazu und dann habe ich bis 9, hast du gesagt, könnt ihr noch? Und das Happy End kommt. Es muss immer ein Happy End sein. Dieses Lied bedeutet mir sehr viel. Den geliebten Papa, dessen Geschichte ich schreiben durfte, dessen Tagebücher ich plündern durfte, und die geliebte Mama, die kurz nach der Rückkehr aus Nigeria an Krebs starb. Bei der Beerdigung von meinem Papa vor 4 Jahren hat meine Tochter Debbie hat diesen Psalm 91 vom Anfang bis zum Ende vorgelesen. Das war sein Familienpsalm, sein Psalm für sein Leben, alles, was er durchgemacht hatte. Und er war auch eine, du hast gefragt, was Vorbild, die Helen Roosevelt natürlich, Menschen, die unwahrscheinlich, Unvorstellbares durchgemacht haben und dennoch irgendwie ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Ich kann es nicht, aber ich glaube, allein Vorbilder zu haben, die das können und von ihnen zu lernen, dass das Glück wirklich von woanders kommen kann. Und darum geht es in diesem Lied. Psalm 139. Und in den Psalmen steht diese wunderbare Vers, das war Jahreslosung vor einigen Jahren, Psalm 72 und 73, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Du allein kennst mein Herz und du durchschaust mich, nichts kann ich verbergen, denn du siehst mich, du weißt, wo ich stehe, du weißt, wie ich bin, doch deine Liebe hält mich. Herr, du siehst, was mich kränkt und mich verwirrt, auch was mich begeistert und erfüllt. Du siehst jeden Schritt, du kennst jedes Wort, deine Liebe hält mich. Die Gewissheit, dass du bei mir bist, stärkt die Hoffnung, die niemals erlischt. Im Gewirr dieser Welt spüre ich, dass du mich hältst. Du wachst über mir. Du verstehst, was mein Herz sich ersehnt. Wenn ich rufe, hörst du mein Gebet. Wenn der Morgen erwacht in der Kälte der Nacht. was mich prägt und mich bestimmt. Auch was ich verschweige, ist dir nicht fremd. Nie könnte ich fliehen aus deiner Nähe. Deine Liebe hält mich. Was auch immer geschieht, dir gehört mein Leben. Denn was ich erkenne, lässt mich dich lieben. Nie gibst du mich auf, nie lässt du los. Deine Liebe hält mich. Die Gewissheit, dass du bei mir bist, stärkt die Hoffnung, die niemals erlischt. Im Gewirr dieser Welt spür ich, dass du mich hältst. Du wachst über mir. Du verstehst, was mein Herz sich ersehnt. Wenn ich rufe, hörst du mein Gebet. Wenn der Morgen erwacht in der Kälte der Nacht, wachst du über mir. There's no place I can hide from your love. I can only survive through your love. Show me somewhere to go, place I don't know, to cover my soul. On the wings of the dawn I might fly to the ends of the earth, beyond the sky. I could go anywhere, but you'd always be there, wherever I go. Wenn der Morgen erwacht, auch in der Kälte der Nacht, wachst du über mir. Ist es jemals zu spät, glücklich zu sein? Eigentlich könnte jeder von uns so eine Geschichte erzählen, wo man gedacht hat, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Jetzt habe ich endlich das lang ersehnte Kind. Jetzt habe ich den Job, den ich wollte. Jetzt habe ich das Haus, das ich wollte. Oder das Umgekehrte, wenn ich das nur hätte, wäre ich glücklich. Kennt ihr das auch? Jeder Lebensphase hat dieses, wenn ich nur das hätte, was sie hat. Warum wird sie gesegnet und ich nicht? Nach und nach, mit mehr, immer mehr Lesen der Bibel, und wir hatten ganz tolle amerikanische Missionarinnen, die, ich war auf eine christliche Schule, habe dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht in der dritten Klasse. Unsere Lehrerin hat uns das wunderbare Buch vorgelesen, Spuren im Schnee von Patricia St. John. So toll, das Evangelium erklärt für Kinder. Und sie hat uns am Ende einer Stunde gefragt, möchte jemand sein Leben Jesus geben? Und ich wusste, das ist der Moment, wenn es ein Glück und eine Sicherheit gibt, das war ein Jahr nach diesem Krieg, wir waren immer noch mittendrin, dann muss ich an der Hand Gottes durch dieses Leben gehen. Wenn es irgendwas, eine Chance gibt, gut durchzukommen. Wir hatten dann wirklich erlebt, wie schlimm das sein kann. Und nach, diese Missionarinnen haben uns erklärt, nicht mal der Krieg ist das Hauptproblem. Wir müssen weiter zurückgehen. Das Hauptproblem, was uns unglücklich macht, ist nicht, dass wir das und jenes nicht haben, weil man braucht nur nach Hollywood zu schauen, zu gucken, die Leute, die alles haben, sind sie glücklich? Nee, da ist die Selbstmordrate am höchsten. Wenn du ganz oben angekommen bist und du merkst, war es das? Deshalb gibt es da so viel Unglück, gerade bei den Reichen. Es muss eine andere Geschichte geben, eine andere Wahrheit, eine andere Quelle. Und die Bibel sagt ganz klar, der Grund für jedes Unglück sind nicht die äußeren Umstände. Das werden wir anhand einer ganz tollen Bibelgeschichte morgen früh genau die gleiche Geschichte hören. Viel spannender, weil es nicht meine Geschichte, sondern die Geschichte von der Bibel. Die Hauptquelle ist hier drinne. Das ist das, was unglücklich macht. Ich kann alles in der Welt haben, jeden Wunsch erfüllt bekommen. Und trotzdem, dieses Vakuum im Herzen, Weil die Bibel erklärt, warum. Als Menschen, wir sind getrennt von Gott. Die Bibel nennt es ganz ehrlich Sünde. Ein Wort, das sehr in Verruf geraten ist heutzutage. Dass wir unglücklich sind, dieses tiefe Unglück, weil wir getrennt sind von dem Einzigen, der eine menschliche Seele aufrichten, glücklich machen kann. Augustinus hat gesagt, dieses Herz bleibt unruhig, bis es seine Ruhe in dir findet. Ein ganz alter Kirchenväter hat es erkannt, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Und man muss nicht einen Krieg, wie wir in Nigeria erlebt haben, um das zu entdecken. Es kann alles Mögliche sein. Es kann Not in der Familie sein. Es kann ein Kind sein, das irgendwie auf Abwege gerät. Es kann eine Ehe sein. Es kann Einsamkeit sein, der schmerzhafte Wunsch nach Partnerschaft, der aber nicht erfüllt wird. Es kann Witwenschaft, Scheidung, Not in einer Gemeinde kann es sein. Die Krebsdiagnose, die auf einmal auf dem Tisch liegt, das war die eigentliche Krise unseres Lebens. War genau als das Leben gerade wieder ruhig wurde. Meine Eltern kamen nach England. Wir dachten endlich mal ein bürgerliches Leben. Und das Erste, was geschah, war, dass meine Mutter an Krebs erkrankt ist. Und die Frau, und wahrscheinlich sitzt hier niemand, der nicht weiß, ob im eigenen Leben oder drumherum, diese elende Tretmühle von Entwarnung, Nicht-Entwarnung, Chemo, Nicht-Chemo, Haare weg, Haare wieder da, Metastasen, ja oder nein, könnte es. Also ist es wirklich schlimm. Und das brauche ich euch nicht zu sagen. Das war das nächste, die nächste Station, wo das Glück einfach weg war. Genau, dachte man, jetzt könnte das Leben wieder normal sein. Das habt ihr sicher auch erlebt. Jetzt ein Tag ohne Krise. Ich meine, wenn man kleine Kinder hat oder große Kinder hat, ist man froh um jeden Tag, wo es keine Krise gibt. Und in dem allen, nee, die Umstände, Elisabeth Elliot hat gesagt, die Lösung ist nicht ich in anderen Umständen. Die Lösung ist Christus in mir. Und morgen werden wir an dieser einen Geschichte so toll sehen, wie oft in der Bibel, in diesen Begegnungen mit dem Herrn, die Umstände haben sich gar nicht geändert, in denen die Leute drin waren. Und manchmal waren das ganz furchtbar und viel schlimmer als alles, was wir erlebt haben. Aber sie wurden verändert. Und das ist das Muster, das ich angefangen habe, in der Bibel zu erkennen. Dass jede Geschichte, manchmal wurde das Problem gelöst. Ich meine, Lazarus wurde aus dem Grab geholt. Also besser als das geht es nicht. Blinde wurden sehend. Versorgung war oft da, das Brot wurde vermehrt, also so Dinge hat Gott schon gemacht, aber nicht immer und nicht flächendeckend. Die eigentliche Lösung, das wofür Jesus kam, war diese Trennung aufzuheben. Versöhnung, kehr um, glaubt an das Evangelium, ihm nahe zu sein, das ist das Glück, das die Bibel uns eröffnet. Es läuft eine andere Geschichte. Ich habe, weil ich so eine heilige, brave Schwester hatte, ich leide bis heute drunter. Und ich war immer der Vergleich, ich war immer die Weinerliche, ich war immer die Wehleidige, ich war immer die, die Klavier nicht üben wollte, die keine Lust hatte auf Hausaufgaben, die schnell in die Luft gegangen ist, Wutausbrüche hatte. Und ich hatte eine ganz brave ältere Schwester und eine kleine Schwester, die es fertig gekriegt hat, jeden um ihren kleinen Finger zu wickeln. Sie war noch böser als ich, meine ich bis heute. Aber die Kleinsten so laufen nebenher. Sie lernen sehr schnell, sich unsichtbar zu machen. Das habe ich bei meinen eigenen gemerkt. Also jedes Kind füllt die Sparte, die noch frei ist. Jedes weitere, gell? Also das ist meistens eine älteste Kind, das ziemlich brav ist, wie meine Tanja und meine eigene Tochter. Und dann die anderen so sortieren sich so. Der Rebell, der Künstler, der Mafiosi, der verspielt. Und wusstet ihr, dass die meisten US-Präsidenten, alle sogar, waren älteste Söhne. Und die meisten Zirkusjongleure sind jüngste Söhne. Tja, haben die Amis irgendwie festgestellt. Dir nahe zu sein ist Glück. Sünde ist das Problem, nicht die Umstände. Und deshalb hat Jesus sich immer so unbeliebt gemacht. Niemand wollte das hören. Also die wollten ihre Migräne weghaben, ihr Kind geheilt werden. Ohne verständliche Weise. Und wenn Jesus gesagt hat, deine Sünde ist dir vergeben. Hä? Ich habe doch ganz andere Probleme. Ich liege hier auf einer Liege. Meine Beine tun nicht, Jesus. Und die Leute haben nur den Kopf geschüttelt. Und Jesus sagt, nee, du hast nicht andere Probleme. Das Hauptproblem ist hier. Und dann hat er ihn geheilt. Und er hat immer so diese krasse Sprüche gebracht, wie habt keine Angst vor denen, die eurem Leib was antun. Ja, was soll das? Das ist nur euer Leben. Aber habt Angst vor dem, der in die Hölle werfen kann, auf Ewigkeit. Krasse, krasse Sprache. Deshalb haben sie ihn gekreuzigt. Die würden es nicht mehr hören. Die wollten einen Gott, der wie ein Weihnachtsmann ist. So Fingerschnipseln und mein Leben ist perfekt. Ich will auch so einen manchmal. Wirklich. Hä, du könntest einen Blick in meine Richtung werfen und das Problem wäre weg. Und ich soll dir vertrauen? Also, aber wir dürfen so mit ihm reden. Die Bibel ist deswegen so dick. So ein dickes Buch, weil Leute diskutiert haben mit Gott die ganze Zeit. Das ist, was ihn so glaubwürdig macht. In anderen Religionen darfst du nicht so rumdiskutieren. Schau mal den Hiob an. Die Psalmen. 60 davon. Klage, Klage, Klage. Ich liebe dieses Buch. Ich finde meine eigene Geschichte drin. Sünde müssen wir thematisieren. Immer wieder. Und die Bibel nimmt sich kein Blatt vom Mund. Was ist Sünde? Sünde ist nicht, dass ich jemand umgebracht haben muss. Sünde ist einfach alles in mir, was fies ist. Was nach eigenen Vorteilen sucht. Und ich werde nie eingeladen zu Frauentreffen, um über Themen zu reden wie neidisch werden, wie man das lernen kann. Oder lästern für Anfänger. Oder sich Sorgen machen. Punkt 1, 2, 3, für die, die es noch nicht gelernt haben. Nie. Oder die Schuld auf andere schieben. Falls du es nicht kannst, Buch dazu. Wieso nicht? Weil wir das alles alle können. Das ist Sünde. Und Sünde ist, dass ich das nicht erkennen will. Also wahrscheinlich denken alle, ouch, muss das sein jetzt, dieses Thema. Ja, das ist der Kern des Evangeliums. Ich habe es an meinen Kindern auch gelernt, was Sünde ist. Also wenn du nicht glaubst, dass es sowas gibt. Ich kam mal einmal nach Hause und es roch nach Brand. Und mein Mann hätte die Stellung halten sollen. Und ich habe gefragt, meine Tochter von Klavierunterricht, wo sind die Jungs? Sie denken gerade nach, antwortete mein Mann ganz fröhlich und gelassen. Er hat nie ein Problem, mein Mann. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns streiten, ist, dass er nie ein Problem hat und nicht merkt, wenn ich ein Problem habe, dann hat er auch ein Problem. So hier auch. Worüber denken Sie nach, rief ich zurück. Schau die Hecke an, kam fröhlich, aber keine Sorge, den Kindern ist nichts passiert. Nee, schau die Hecke an, die Hecke war nicht mehr da. Beziehungsweise ein Teil davon, ein schwarzes Loch klaffte in der Thuja-Hecke, die unseren Garten von den Nachbarn trennte. Zwei Büsche fehlten, die Jungs hatten Royal Rangers gespielt und Streichhölzer aus der Küche geholt, als Papa am Telefon war. Unsere Kinder haben immer was angestellt, wenn wir am Telefon waren, weil sie wussten, wir werden sie nicht anbrüllen, wenn ein Gemeindemitglied am anderen Ende der Strippe ist. Das sind doch die Mustereltern, ja? Immer ruhig. Und der Zimmerarrest mit der Pause zum Nachdenken führte zum üblichen Ergebnis. Nein, meinten unsere Söhne, sie seien nicht schuld, Papa hätte besser aufpassen sollen. Oder wir müssen für das Pfadfindercamp üben. Oder, das war das Heißeste, blöde Nachbarn, ihre Hecke hätten sie woanders hinpflanzen können. Jetzt mal auf Pause drücken. Meine Jungs waren nicht die hellsten Birnen in der Klasse. Wie viel kreative, hochintelligente Niedertracht braucht es, um so eine offensichtliche Schuldgeschichte komplett umzudrehen, damit man unschuldig dasteht? Das ist ein lustiges Beispiel, aber wenn wir ehrlich sind, wir ertappen uns alle dabei. Was ich? Nö, nö, nö. Die Schuld der anderen zu maximieren, unsere Schuld zu minimieren. Und es ist ein lustiges Spiel, sich selber dabei zu ertappen. Ich habe vielleicht morgen ein paar herrliche Beispiele von mir selber. Spät am Nachmittag legten zwei reumütige Jungs eine Pralinenschachtel mit einem Blumenstrauß vor die Haustür der Nachbarn, die zum Glück erst abends aus dem Urlaub zurückkommen sollten. Auf einer Karte stand, liebe Nachbarn, wenn Sie zu Hause ankommen, werden Sie ein großes Loch in Ihrer Hecke vorfinden. Dies ist unsere Schuld. Es tut uns von Herzen leid. Wir bitten um Verzeihung. Wir werden die Büsche so schnell wie möglich ersetzen. Ihre Stefan und Daniel Vollkommer. Das ganze Prozedere, bevor ihr zu beeindruckt seid, hatte sage und schreibe 2,5 Stunden gekostet. Einsicht gewinnen, halbe Stunde. Pralinen kaufen, halbe Stunde. Text verfassen, halbe Stunde. Nochmal Text ohne Ausreden, wie wir haben aus Versehen. Nein, ihr habt nicht aus Versehen. In schönste Schrift, eine Stunde. Und das Bewusstsein, dass das Ganze am nächsten Tag wieder losgeht. Es ist, wie gesagt, ein lustiges Beispiel, aber das ist das Muster. Der andere ist schuld, ich nicht. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, nee, ich nicht, die Schlange. Ohne nachzudenken. Und dann morgen geht es wieder los. Also meine Jungs haben nicht am nächsten Tag gesagt, du liebe Mama, wir haben dich so viel Ärger gemacht gestern. Lasst uns die Treppe putzen. Wir machen das. Jetzt leg mal die Füße. Hausaufgaben alle schon gemacht. Schon aufs Abi gelernt. Alles klar. Garage geputzt. Papa kann sich auch ausruhen. Wir wollen nicht, dass ihr graue Haare bekommt wegen uns. Wir werden alles tun, um das wieder gut zu machen. Nee, nächster Tag war es ein anderes Thema. Und das ist Sünde. Blöde Sachen anrichten, anderen Menschen Kummer machen, schlaflose Nächte machen und dann so weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Sowieso denen ihre Schuld. Es ist fies, wirklich fies. Und dann Buße, Christ werden ist, ich erkenne das. Wie Martin Luther, in mir ist kein gutes Ding. Ich brauche nicht Therapie, nichts gegen Therapie. Ich brauche nicht Pflaster drauf, ich brauche Rettung. Christ, der Retter, ist da. Ich durfte das Büchle schreiben für SCM, für die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich dachte, kann man ein ganzes Buch schreiben über einen Bibelvers? Und dann war ich bei einer, ich habe über Hagar gesprochen oder sie erwähnt und eine ganz empörte Frau kam auf mich zu und hat gesagt, Frau Volkommer, wie können Sie irgendwas Positives aus dieser schmuddeligen Geschichte rausholen? Es hätte alles gar nicht passieren sollen. Wenn das nicht passiert wäre, hätte Israel nicht all diese arabischen Feinde und so weiter, wäre Frieden im Mittel- und im Nahen Osten. Ich wollte keinen Streit. Ich habe ihr gesagt, ich glaube schon, dass die Feinde von woanders gekommen wären, wenn es nicht. Hagar war ja die Mutter von all den arabischen Völkern, die Bibel kennen. Das war nicht das Problem. Hätte alles nicht passieren sollen. Die Geschichte nicht kennen. Hagar musste als Leihmutter einspringen für die Sarai, die Frau von Abraham, die kinderlos war. Und Sarai hatte diese glorreiche Idee, da schicke ich die Sklavin in sein Bett und ich kriege das Kind. Das war ja üblich damals. Und anstatt zu warten auf die Verheißung Gottes. Und die streiten sich, die Frauen. Wie kann es anders sein? Und Hagar ergreift die Flucht in die Wüste, begegnet Gott. Und Gott tröstet sie, ein Engel, schickt sie zurück und sie sagt, Elroi, der Gott, der mich gesehen hat. Das ist eine erstaunliche Geschichte, vielleicht hören wir mehr davon morgen. Hätte alles nicht passieren sollen. Ich dachte, das ist meine Idee für das Buch. Genau, hätte nicht passieren sollen. Eigentlich die ganze Bibel hätte nicht passieren sollen. Nur die ersten drei Kapitel waren nach Plan A, bevor der Sündenfall kam. Und dann dachte ich in mein Leben, wie viel hätte nicht passieren sollen? Wie viel Zeit vergeudet? Wie viel Ärger erlaubt? Wie viel Bitterkeit? Wie viel Nachtragen? Wie viel beleidigt sein? Wie viel Zeit ich verschwendet habe mit Dingen, die gar nichts gebracht haben? Mit Beziehungen, die mir nicht gut getan haben? Wo ich viel, viel schneller hätte aufmerken sollen. Deshalb, Christ, der Retter, ist da. Und in der Bibel lesen wir parallel zu all diesen Geschichten, nicht nur Hagar, sondern auch andere, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben, schlimme Traumas. Wie gesagt, in dem Podcast mache ich gerade Hiob. Aber nebenher läuft Heilsgeschichte. Christ, der Retter, ist da. Nebenher wird Weihnachten vorbereitet. Nebenher wird das Kommen des Sohnes Gottes vorbereitet, um das rückgängig zu machen, was die Sünde angerichtet hat in unserem Leben. Gott hat klar gesagt zu Adam, mit dieser Haltung von Rebellion und Sünde kann ich dich nicht ewig leben lassen. Du verwandelst dich in ein Monster. Sondern kurz der Tod würde eingeführt, unser Leben. Deshalb ist es so ein Problem, weil irgendwas in uns sagt, es soll nicht so sein. Die Ewigkeit hat er in ihr Herz gesetzt. Steht in Prediger. Aber die Ewigkeit wird wiederhergestellt. Christ der Retter ist da, ewiges Leben. Frieden in diesem Leben, Hoffnung für das Leben, das kommen wird. Und die Zuversicht und die Gewissheit, das ist nur Sünde, Krieg, Tod, Leid, Krankheit, ist nicht permanent, nur auf Zeit. Es kommt ein Tag, an dem alle Tränen abgewischt werden. Tod, Leid, Schmerz wird nicht mehr sein. Die andere Geschichte, deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Bibel lesen und so gut kennen, weil das erklärt uns immer. Erzählt schonungslos, wie die Welt ist. Wirklich schockierend manchmal. Aber daneben her immer Gottes Geschichte, seine Einladung immer wieder an sein Herz zu kommen, ihn persönlich kennenzulernen, unter die Herrschaft Jesu Christi zu werden, seine Nachfolge zu werden. Und dann lernen wir, anders zu leben. Wir lernen zu vergeben. Wir lernen, ihm zu vertrauen. Wir lernen, dass selbst der Tod nicht das Ende ist der Geschichte, sondern der Anfang. Es gibt uns Hoffnung. Es nimmt nicht den Schmerz weg. Gottes Augen haben immer dorthin geschaut, wo niemand anderes hinschauen will. So kennen wir ihn schon. Denken wir doch an Hagar oder an Hiob. Hiobs Geschichte wird am Kreuz von Golgatha neu inszeniert. Hiob sinkt tief, Gott sinkt tiefer. Elroy, Gott hat uns gesehen, draußen auf der Müllhalde, ausgegrenzt, gequält. Nicht nur den Tod fürchten, sondern Gott selber lässt sich hinrichten. Auf dreiste Weise, verspottet, als Witzfigur, verhöhnt, schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du der König der Juden bist, dann steig doch ab, spotten seine Hasse. Absteigen, das hätte er können. Das ist das Krasse, das Erschütternde an dieser Geschichte. Mit jedem fortschreitenden Augenblick dieser brutalen Tortur könnte er auf den roten Knopf drücken und 10.000 Engel warten in den Startlöchern, ihn aus diesem teuflischen Sumpf herauszuholen. Aber er hält durch. Warum? Rettung für dich und mich. Warum? Die Auswirkungen von Sünde, die Folgen rückgängig zu machen, dass wir uns versöhnen lassen können mit ihm. Und dann mitten in dem Unglück dieser Welt finden wir ein Glück, das im Himmel verankert ist, in der Ewigkeit. Wenn es einen Grund gibt, warum ich an Jesus nicht vorbeikomme, dann diesen, nicht die Zeichen und Wunder, die er bewirkte, sondern die Liebe für mich und dich, die ihn dazu trieb, sich freiwillig auf diese mörderischen Machenschaften einzulassen, um uns zu retten, um die Schuld zu tragen, die wir aufgehäuft haben, unsere Sünde. Und dann erkennen wir, es läuft eine andere Geschichte, eine ewige. Und ab und zu mal spüren wir das, wenn du sehr viel in der Natur bist. Du spürst, meine Güte, Gott ist da. Wenn du viel in der Bibel liest, wenn du in Gottesdienst kommst und die alten Choräle und die neuen singst. Ab und zu mal spürt, jawohl, es wird zu Ende sein irgendwann, dieses Leben und das Leid. Und es ist nicht das Ende der Geschichte, es läuft eine andere. Zwei Momente jetzt zum Schluss, wo ich wirklich gemerkt habe, um den Kreis zuzubinden. Wie gesagt, Nigeria war nur die erste Station der Geschichte. Die zweite war die Auseinandersetzung mit Leid, als meine Mutter viel zu früh an Krebs erkrankte. Und wie es immer war in unserer Familie, immer dramatisch. Die Andrea sollte Hochzeit feiern. Und das war für meine Mutter eine immense Erleichterung, dass jemand sie heiraten wollte. Die kleinen Wildfang. Absolut glücklich, die zwei. Und ganz die elegante, bildschöne Prinzessin aller Mädchenträume legte unsere kleine Schwester das uralte Gelübde mit fester und ruhiger Stimme ab. I, Andrea Denise Sperry, do take thee, Andrew James, to be my wedded husband. Das alte Gelübde, das immer so nachgesagt wird. Vorbei die Zeiten, in denen sie hübsche Kleider nicht ausstehen konnte, Rüschchen und Schleifchen abriss und die ganze Umgebung mit ihrem aufbrausenden Temperament unsicher machte. Tanja und ich platzten beinahe vor Stolz, blickten aber immer wieder zu unserem Vater, um uns zu überzeugen, dass er noch bei Laune war. Es war keine Hochzeit wie jede andere. Er hatte aber darauf bestanden, dass sie wie geplant stattfand. Wenn wir Pech haben, gibt es eine Hochzeit und ein Begräbnis in der gleichen Woche, hatte Tanja eingewandt. Wie stellt ihr euch das vor? Nein, eure Mutter würde es definitiv so wollen. Mein Vater beharrte drauf und das Machtwort war gesprochen. Die stolze Mutter, die sich so sehr darauf gefreut hatte, zuzuschauen, wie ihre dritte Tochter feierlich zum Altar geführt wird, lag bewusstlos in einem Zimmer im Erdgeschoss unseres Elternhauses. Es war schlimm für uns, weil Mama hatte immer alles im Griff. Also das war eine dieser starken Frauen, die immer wusste, was man zu tun hat. Und uns ganz schön alle, auch uns, im Griff hatte. Und auf einmal sie ohnmächtig und so hilflos zu sehen, war absolut schlimm. Es war, als Krankenzimmer extra umgebaut wurden, um ihr in ihrer Schwachheit die Mühe des Treppensteigens zu ersparen. Der Krebs hatte sich schon weit durch ihren Körper gefressen, nahm auch jetzt keine Rücksicht auf Planungen, wichtige Familienereignisse. Tanias Ehemann verzichtete auf die Hochzeit, um am Bett seine Schwiegermutter zu wachen. Ihr Atem wurde schwächer, es konnte jederzeit zu Ende sein. Das wussten auch wir alle in der Kirche mit 200 Gästen, die sich in diesem Augustnachmittag in der Dorfkirche versammelt hatten. Es war nicht nur eine Hochzeit, es war eine bewegende Solidaritätserklärung. Andrea hatte ihr die Lieblingslieder unserer Mutter ausgesucht, die gleichen, die bei jeder Hochzeit, jedem Familienfest gesungen wurden, auch für ihr Begräbnis vorgesehen waren. Nie waren die geliebten Melodien mit solcher Ergriffenheit gesungen worden. Und wenn der Herr von hinten mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet steh. Die kräftigen Stimmen der Hochzeitsgäste schwollen zu einem mächtigen Crescendo an und für einen kurzen Moment bildete ich mir ein, Engelstimmen zu hören. Das Singen war viel zu laut für diese Versammlung. Viel zu laut. Dann jauchzt mein Herz. Du große Herrscher zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Wir versammelten uns zum Fototermin und die Kirchenglocken läuteten. Man hörte sie bis nach Hause. Unsere Mutter bewegte ihren Kopf, öffnete kurz die Augen, schaute meinen Schwager an und seufzte, jawohl, jetzt sind sie verheiratet. Sie sollte nie wieder reden. Ihre letzte bewusste Wahrnehmung auf dieser Erde war das Läuten von Hochzeitsglocken. Das frisch vermählte Paar unterbrach seine Hochzeitsreise, um knapp 2 Wochen später bei der Beerdigung zu sein. Merkt euch solche Momente, wo du spürst, auch mitten in Tränen, dass eine andere Geschichte läuft. Auf ihrem Grab stehen die Worte, bei Christus, was viel besser ist. Ein Moment, also ich habe sehr, sehr viel traurig immer noch. Und eine Freundin schrieb mir, lieber Nicola, ich raselte gerade an dem Grab deiner Mutter vorbei und hielt kurz an. Die Sonne strahlte überall, um sie herum blühen Osterglocken. Es würde dir gefallen. Ich glaube, ich soll dir einen Auferstehungsgruß ausrichten. Sie darf schon schauen. Wir müssen noch eine Weile glauben. Liebe Grüße. Es war ein Gruß direkt aus dem Himmel. 30 Jahre später starb mein Papa. Und auch bei ihm, es war lang, es war nicht eine dieser friedliches einfach sterben. Es war ein Kampf. Am Tag davor, ich war da kurz davor dort gewesen, Tag bevor, er hatte wieder geheiratet, wir hatten eine wunderbare Stiefmutter, die ihn gern versorgt hat. 28 Jahre lang waren die verheiratet, er war sehr alt. Und er hat nach seinen Schuhen verlangt. Er war nicht ganz mehr bei Sinnen, also seine Schmerzmittel und so. Und er hat zu Joe gesagt, du, bring mir meine Schuhe. Und sie hat gesagt, sie hat seinen Pantoffel gebracht. Ich sagte, nee, Sonntagsschuhe. Und geputzt bitte. Und so brachte sie ihn ins Bett in seinen Pyjama mit seinen geputzten Sonntagsschuhe an. Er wusste, es geht auf eine Reise. Und am nächsten Tag war er dann daheim. Es läuft eine andere Geschichte. Immer. Irgendwo nebenher, auch gerade in den Enttäuschungen, Verlusten dieses Lebens, der Retter ist da. Wir machen mit dem Thema morgen weiter. Ich singe noch ein Lied jetzt einfach zum Schluss, um das einfach zuzubinden. Es gibt so viel mehr, was man da hätte lesen können. Aber ich hoffe, dass es einfach ein bisschen, dass wir alle unsere Geschichte erkennen in diesen Geschichten. Dir nahe zu sein, ist das Glück. Das Leben ging so weiter. Jedes Mal, wenn irgendwas zur Ruhe gekommen war, wie bei euch, kommt die nächste Krise. Und irgendwann kommt die ultimative Krise, dass wir alle uns mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Mit eigenen Eltern ist es schon schlimm genug. Als meine Mutter, als wir dachten, der Krebs ist doch nicht so schlimm, vor lauter Sorge um sie hatten wir uns selber ein bisschen vernachlässigt. Unser erstes Kind kam 12 Wochen zu früh auf die Welt mitten rein. Und lag im Brutkasten 8 Wochen lang. Dann war die Krise überwunden und dann kam die nächste und die nächste. Aber in dem allen, alles dient zum Besten für die, die ihm dienen, ihn lieb haben. Und Hiob hat auch erkannt, mitten in diese absolute Tortur, in der er ausharren musste, kamen diese absoluten Klassiker. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich denke, schön wär's, ich hoffe, ich bete, ich glaube. Ich weiß. Das ist die Sprache, die wir lernen, wenn wir sehr viel mit Jesus zusammen sind. Es ist nicht mehr, schön wär's, bist du wirklich da, Gott? Es ist, ich weiß, ich bin überzeugt, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Weder Zukunft noch Vergangen, weder Hölle noch Himmel. Wir gehen in eine Hand, die uns festhält. Auch im dunkelsten Tal strecken wir die Hand raus und da halten wir fest an einem Stab und ein Stecken, die uns durchführen bis zum ewigen Leben. Ich werde in deinem Haus leben, immer da. Die andere Geschichte. Ein kleines Lied dazu und dann übergebe ich an dich. Ich denke, vielleicht kennen einige das, dürfen dann gerne mitsingen. Es geht um einfach, das Lied wurde geschrieben von ganz jungen Leuten, die eine erstaunliche Reife hier und Erkenntnis Gottes eingebaut haben. Es drückt das zusammen. Dir nah zu sein, ist mein Glück. Ich werde wohnen in deinem Haus, Herr. Immer da. In der Hause meines Herrn, an deinem Tisch. Ich segne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Gibt's nur du. Als Bürger deines Himmelreichs werd ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Die Ewigkeit ist mein. Danke ich dir, Herr, dass du in deinem Wort uns den Himmel öffnest, dass du uns die andere Geschichte, Heilsgeschichte zeigst, die in unserem Leben, wenn wir so wollen, geschrieben wird. Die Geschichte, die kein Ende hat, wo diese Welt nur eine ganz kleine Station ist, eine Pilgerstation, wo wir dir zur Ehre leben dürfen, dich kennen dürfen, glücklich gemacht werden durch deine Gegenwart, Herr. gerade in den dunklen Zeiten, gerade wenn wir spüren, dass diese Welt uns dieses Glück nicht geben kann. Eine Erinnerung von dir, auf den Himmel zu blicken, auf dich zu schauen und zu strahlen vor Freude, weil wir wissen, wie Hiob, dass unser Erlöser lebt. Danke, Jesus. Amen.